Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jan Rekaya, ich bin Pressesprecher bei der Polizei Essen und freue mich, euch heute unseren Podcast Ungelöst, den Krimi-Podcast der Polizei Essen, vorstellen zu dürfen. Wir beschäftigen uns mit interessanten Kriminalfällen und stellen vor allem unsere Ermittlungsgruppe Cold Case vor. Da ich im Bereich der Kriminalpolizei aber wenig Erfahrung habe, habe ich mir zwei Experten eingeladen, die mich bei dem Thema unterstützen können. Einmal Dustin Wisniewski und Detlef Büttner. Hallo, ihr beiden. Dustin ist unser Leiter der neuen Ermittlungsgruppe Cold Case, hat bereits mehrere Jahre Erfahrung im Bereich der Kriminalpolizei, aber ich will gar nicht so viel vorwegnehmen. Stell du dich doch einfach mal selber vor.
Ja, sehr gerne. Mein Name ist Dustin Wisniewski. Ich bin 37 Jahre alt, bin seit 15 Jahren jetzt bei der Polizei, habe so den klassischen Einstieg begangen. Zunächst erstmal im Wach- und Wechseldienst, dann auch in der Hundertschaft und bin, ja, ich glaube, seit 2015 bei der Kriminalpolizei. Anfangs noch beim Einbruch, also bei Wohnungseinbruch, Tageswohnungseinbrüche haben wir da bekämpft und auch Geschäftseinbrüche. Bin dann später 2018 zum KK11 gegangen. Und habe da eigentlich relativ am Anfang schon mit Cold Case Sachen zu tun gehabt und bin jetzt seit 2 Jahren MK-Leiter.
Ja, sehr schön. Schön, dass du hier bist. Und dann haben wir noch Detlef Büttner. Du bist ja eigentlich schon im Ruhestand und bis jetzt bei uns ebenfalls in der Ermittlungsgruppe Cold Case. Erzähl doch mal was zu dir.
Ja, ich bin 1988 in Essen angefangen bei der Kripo, nachdem ich vorher schon verschiedene Stationen bei der Schutzpolizei durchlaufen habe. Und bin dann 2011 zum KK11 gekommen, das heißt die Dienststelle, die Tötungsdelikte bearbeitet, als Mordkommissionsleiter und stellvertretender Dienststellenleiter. Habe da dann 6 Jahre gearbeitet und die letzten 5 Jahre meines Berufslebens als Dienststellenleiter bei der organisierten Kriminalität verbracht und bin dann vorzeitig in Ruhestand gegangen und nach relativ kurzer Zeit schon angerufen worden, bei den Cold Cases mitzuarbeiten und habe mich entschieden, das zu machen. Bin aber beim ersten Versuch abgelehnt worden, weil ich noch zu jung war. Ich war noch keine 62 Jahre alt und bin dann im September letzten Jahres vom Max Ströbel, vom Dienststellenleiter KK11, angesprochen worden, ob ich das wohl noch mal machen würde. Und dann habe ich meine Frau gefragt und dann habe ich das gemacht.
Ja, sehr schön. Vielen Dank, dass ihr da seid. Wir wissen, ihr habt neben eurer ganz normalen Arbeit jetzt in der EK, habt ihr natürlich auch noch sonst viel zu tun. Und da freuen wir uns, dass ihr jetzt hier seid. Das ganze Format ist für uns natürlich jetzt auch absolutes Neuland. Deswegen gucken wir mal, wie das Ganze so ankommen wird. Aber wir hoffen natürlich, dass es den Zuschauerinnen und Zuschauern gefallen wird, wenn wir uns hier mit, wie gesagt, mit der Ermittlungsgruppe Cold Case beschäftigen. Aber dann kommen wir jetzt erstmal dazu, was ist überhaupt ein Cold Case? Das könntest du uns einmal erklären, was bedeutet überhaupt Cold Case?
Ja, Cold Cases. Ja, ein Cold Case ist immer ein Tötungsdelikt oder zumindest also ein versuchtes oder ein vollendetes Tötungsdelikt, was ungelöst ist. Das ist sag mal, so eine reine Definition. Es gibt da so die vollendeten Tötungsdelikte, da haben wir eine Leiche in der Wohnung oder im Freien und wir wissen, die ist umgebracht worden. Ne? Das ist so ein Part. Es gibt aber auch Fälle, die haben wir auch in unserer Ermittlungsgruppe, da haben wir gar keine Leiche. Da ist es, man könnte auch sagen, da ist eine Vermisstensache. Aber es gibt viele Indizien, die dafür sprechen, dass es ein Tötungsdelikt ist. Das sind so die Unterscheidungen. Es gibt auch versuchte Tötungsdelikte. Und ja, alle, die nicht gelöst sind, die bearbeiten und beackern wir gerade in der Ermittlungsgruppe Cold Cases.
Interessant auf jeden Fall. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass diese Ermittlungsgruppe eingerichtet wurde?
Da muss ich ein bisschen ausholen. Also ich hatte ja gesagt, als ich mich vorgestellt habe, ich bin ja seit 2018 beim KK11. Der Detlef wird jetzt bestätigen, dass wir quasi am Anfang ist es eher so gehandhabt worden bei Cold Case-Fällen, ne, dass dann irgendein Sachbearbeiter also einen Altfall bekommen hat, ne, und der sollte dann mal gucken, oder es ist ein Hinweis eingegangen zu diesem Fall, der sollte mal gucken dann im Rahmen des Tages, der täglichen Belastung, die man so hat im Kommissariat, ob er da irgendwelche Ansätze erkennt. Und so war es eigentlich bei mir auch 2018, hatte ich zwei Fälle bekommen, einmal die MK Blömecke und einmal die MK Cindy. Und das war so mein Einstieg eigentlich zu Cold Cases, ne?
Sind ja auch bekannte Fälle, ne?
Genau, sind bekannte Fälle. Bei einem Fall oder bei beiden Fällen ist es auch schon ziemlich durch die Presse gegangen. Genau, und das war so mein Einstieg in Cold Cases. Und zeitgleich, ich glaube so 2019 ungefähr, hat das LKA, also die operative Fallanalyse, die OFA, so sagen wir es bei uns, die Profiler, die haben sich erstmal dem Thema sowieso angenommen, aber die wollten es jetzt ein bisschen, die haben es ein bisschen mal mit mehr Kräften, mit einem größeren Arbeitseifer, sage ich mal, so ein bisschen strukturiert und haben sich quasi dem Thema nochmal neu gewidmet und haben da also mal sehr viel Zeit und sehr viel Kraft investiert. Es ist dann quasi, es gab so eine erste Phase, da hat man versucht, seitens des LKA zentral gesteuert, alle Cold-Case-Fälle quasi so eine Datenbank zu bekommen. Mhm. Da gab es Erfassungsbögen und so weiter und so fort, die man dann ausfüllen müsste. Also jede Behörde hat dann streng genommen so ein Projekt Cold-Cases eingerichtet und hat dann geschaut, welche Fälle haben wir überhaupt. Also es ging auch darum zu gucken, wie es der Ist-Bestand, weil das auch schwierig ist, schwierig war generell, so eine Zahl, ne, von wie vielen Cold-Case-Fällen sprechen wir denn in Nordrhein-Westfalen. Das war so die erste Phase, wo quasi die ganzen Cold Cases erfasst wurden. Und dann ist man in so eine zweite Phase hineingegangen oder rübergeleitet. Dann ist man hingegangen und hat quasi beim LKA pensionierte Beamte angesprochen, unter anderem auch den Detlef.
Ja. Da kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Aber erzähl erstmal weiter.
Dann hat man um die 50 Rentnerkopf, so wurden die damals betitelt, eingestellt. Ja, das Ganze lief dann erstmal für ein Jahr. Und die haben sich die erfassten Cold Cases, die in der Datenbank erfasst wurden, dann halt sukzessive angeschaut und haben geguckt, okay, was steckt da hinter dem Fall? Gibt es da noch Ermittlungsansätze und so weiter und so fort? In den Behörden jeweils wurden dann Fallpaten ernannt. Ja, ich war auch ein Fallpate zu mehreren Fällen. Und man hat dann quasi so mit den LKA, Rentner-Cops und die Fallpaten in den Behörden, haben dann so ein Team gebildet. Ne? Mhm. Das war auch ein guter Ansatz, hat aber nicht dazu geführt, dass wir alle Cold Cases so richtig bearbeiten konnten. Und dann ist man hingegangen und hat jetzt, also quasi die logische Schlussfolgerung für mich, und hat dann quasi den Behörden so die Freiheit gelassen, zu entscheiden, was machen wir jetzt, ne? Also wie gehen wir jetzt mit diesen Cold Cases um? Und vor allen Dingen die Paragraph 4-Behörden, also die Großbehörden, ich weiß nicht, ob die Zuschauer das so wissen, ne? Es gibt halt 5 Großbehörden in NRW, in Essen ist eine Großbehörde. Die haben halt auch relativ viele Fälle und die haben dann immer entsprechende Ermittlungsgruppen eingerichtet. Und in Essen hatten wir den Vorteil, dass wir dann auch relativ schnell Stellen ausschreiben konnten. Und dann haben wir gezielt die Kollegen angesprochen, die wir so im Visier hatten. Und dann ist das Ganze gestartet.
Einer der Kollegen, die da im Blick waren, war es dann du.
Genau.
Und wie ist das dann passiert, dass du gesagt hast, ich habe noch nicht genug, ich möchte wieder zurückkommen, weil du warst ja auch schon 3 Jahre im Ruhestand, ne?
Ja. Ich bin auch vorzeitig in Ruhestand gegangen, weil mich die tägliche Arbeit und die Nachtarbeit belastet haben und ich einfach in den Ruhestand gehen wollte und hatte mir auch vorgenommen, im Ruhestand ein Ehrenamt auszuüben und mich um meine Enkelkinder zu kümmern. Und das habe ich auch gemacht. Und als ich dann gefragt wurde, das ist natürlich ein super interessantes Thema, ist ein relativ freies Arbeiten. Wir werden kontrolliert nach unserem Arbeitsergebnis. Aber letztendlich sind wir von den ganzen Zwängen aus der Alltagsorganisation befreit und haben dann die Möglichkeit, alte Fälle, von denen ich auch viele noch kenne, nochmal aufzuarbeiten und durchzusehen oder so. So brauche ich keine Krimis gucken, werde dafür noch bezahlt, ne? Und habe jetzt keine festen täglichen Arbeitszeiten. Ich sehe zu, dass ich tagsüber irgendwann mal zwischen 6 und 17 Uhr alles erledigt kriege, aber ich kann durchaus alles noch so koordinieren, dass es mich nicht überlastet.
Dann kommen wir doch einfach mal dazu, wenn ihr jetzt gerade schon mit der Arbeit anfangt. Was ist euer Arbeitsablauf? Wie geht ihr an so einen Fall ran? Also ihr sagt mal, das sind ja alles Fälle, die wurden schon mal ermittelt. Da waren schon mal Kollegen dran, die haben Beweise gesichert, haben die Spuren gesichert, haben die Zeugen vernommen. Was unterscheidet eure Arbeit jetzt von der normalen Ermittlungsarbeit, beziehungsweise wie geht ihr an so einen Fall ran, wenn ihr den neu auf den Tisch bekommt?
Darf ich eine Sache nochmal meinen Bezug zum Detlef? Will ich einmal kurz nochmal eine Anekdote erzählen, wenn ich darf? Können wir nochmal einbinden, oder?
Ja, klar, können wir auch, ja? Natürlich.
Also ich habe da noch eine Anekdote, da schließt sich für mich auch der Kreis zum Detlef irgendwie so ein bisschen, also ich finde es da so ein bisschen lustig. Ich habe vor 15 Jahren bei der Polizei angefangen und ich habe da meine erste Zeit oder meine ersten Berührungspunkte mit der Kriminalpolizei waren halt bei der EG Jugend, ne? Die betreuen die Jugendlichen, die Intensivstraftäter. Und in der Zeit gab es eine BAO und ich durfte dann als Azubi sozusagen da mitspielen, war dann auch beim Elf, also mein Tutor hat mich mit in einen Einsatz am Wochenende mitgenommen, sag ich mal, und ich konnte dann so eine Schutzgelderpressung mit live erleben, wie so ein Einsatz vonstatten geht, ja. Und der Detlef war damals der Ermittlungsführer, kann mich noch daran erinnern, und das war so das erste Mal, ich den Detlef wahrgenommen habe. Und ich war doch beeindruckt auch so von dem ganzen, also ne, ich war ganz, ganz jung und ich wusste gar nicht, was hier passiert. Und dann wurde auch, dann wurden auch die Spezialeinheiten eingesetzt. Und das hat mich auf jeden Fall nachhaltig so ein bisschen, hat mich schon beeindruckt, muss ich schon sagen. Und die nächste Anekdote ist halt, da habe ich den Detlef nochmal kennengelernt. Das war dann an meiner Zeit im Wach- und Wechseldienst. Ja. Damals gab es ja diese in Bonn dieser Anschlagsversuch, wo der Koffer irgendwo auch deponiert wurden. Und dann gab es auch diesen Einsatz in der Essener Innenstadt an dem Busbahnhof. Kann ich mich echt noch dran erinnern. Ich war das erste Einsatzmittel. Da stand auch ein herrenloser Koffer. Man war damals wirklich total sensibel und auch, ja, man war total sensibel, weil es könnte ja überall die Gefahr stecken. Ne? Und da wurde der ganz, ganz große Bahnhof aufgefahren, alles abgesperrt und riesiges Polizeiaufgebot und Feuerwehr, alles war am Start. Und dann stehen wir quasi um diesen Koffer herum und dann kam der Detlef angefahren. Ne, da habe ich ihn wiedererkannt mit jemandem auch vom KKL. Und der ist dann ganz locker flockig zu dem Koffer gegangen. Alle waren super vorsichtig. Detlef hat einmal kurz vorgetreten, aufgemacht, alles in Ordnung und die Lage war bereinigt. Ne. Und jetzt finde ich es lustig halt, weil wir haben 11 nie so richtig erlebt haben. Er ist da 2 Jahre vor mir gegangen, dass wir halt jetzt doch irgendwie zusammenarbeiten. Ne. Also ich weiß gar nicht, ich will jetzt nicht so hoch aufhängen.
Das wäre auch eher was zum Rausschneiden, würde ich sagen.
Ja?
Ja. Nein. Koffer treten ist schon verjährt.
Das ist schon verjährt. Schon ja, müssen die intern nochmal bereden, ob sie das rausschneiden. Ich finde es ganz lustig. Ich glaube, du bist also auch pensioniert, da wird dir nichts passieren.
Mir passiert sowieso nichts. Also mir ist ja damals auch nichts passiert. Das haben wir alle gesehen, aber.
War es das von der Anekdote?
Das waren die beiden Anekdoten, okay, ja. Alles
klar. Dann kommen wir nochmal zurück zu der Frage, was unterscheidet eure Arbeit jetzt von der Arbeit der Ermittler früher? Wie gesagt, das waren ja alles Fälle, die schon ermittelt wurden. Da waren schon Kollegen dran, haben Zeugen vernommen, haben Spuren ausgewertet, haben sich die Tatorte angeschaut. Was macht ihr jetzt? Wie geht ihr an so einen Fall ran?
Das Wichtigste ist, glaube ich, dass man noch eine neue Sichtweise auf den Fall nimmt, weil diese alten Fälle, die haben auch früher ganz anders gearbeitet, als heute gearbeitet wird. Und es gibt neue technische Untersuchungsmittel. Es verändern sich Rechtslagen, dass man Zeugen vernehmen kann, die man früher nicht vernehmen konnte, wo die Kollegen auch nicht dran gedacht haben. Und das sind so die wichtigsten Sachen, die man heute anders macht. Und wir nehmen uns quasi die Akten und studieren erstmal die Akte, lesen die auch nicht einmal, sondern 2 oder 3 Mal, weil sich immer wieder neue Fragen ergeben. Und wir machen uns dann ein Konzept, was man in der Sache noch machen könnte. Es sind auch manchmal bewusst Sachen weggelassen. Eine von meinen alten MKs wird jetzt auch nochmal überprüft. Und ich habe damals eine strafprozessuale Maßnahme nicht gemacht, weil ich die für erfolglos erachtet habe. Der Meinung bin ich auch immer noch.
Kannst du das ein Beispiel machen, was das war genau?
Ja, das ist eine verdeckte Maßnahme. Und die haben wir damals nicht gemacht, weil wir nicht geglaubt haben, dass sie zum Erfolg führen wird. Und das wird heute nochmal überarbeitet und sagt, wenn wir das machen, haben wir wirklich alles getan. Und so ist das in den meisten Fällen. Ganz, ganz viel ist auch DNA mit neuesten Standards und so Hautschuppenanalyse zum Beispiel ist so ein Stichwort, was es bis vor einigen Jahren gar nicht gab, wo jetzt viel Erfolg mit generiert werden kann.
Also ich hake da nochmal ein, Sachbeweis auf jeden Fall ein ganz großes Thema. Ne? Also du sagst es ja gerade schon, DNA. Ich habe wirklich Fälle schon in der Hand gehabt. Da hat man wirklich, also die 30 Jahre haben die Asservate sich kein Mensch mehr angeschaut. Also da ist der Staub einem entgegengeflogen. Manche Sachen sind auch einfach so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Ne? Also wir merken jetzt auch, wenn wir uns die EG betrachten, da kommen auch Fälle nochmal zutage, die sind gar nicht so auf dem Radar gewesen. Ne? Also die sind durch Erinnerungen von den Kollegen, die hier schon mal bearbeitet haben oder so, sind die wieder zutage gefördert worden und die beackern wir jetzt auch. Aber ich glaube, im subjektiven Bereich, ne, schaut man sich nochmal an, gibt es da Zeugen, die...
Erklär doch mal, was ist der subjektive
Bereich? Also Zeugen aus...
Oder Zuhörer, die jetzt gar nicht wissen, wovon du da gerade sprichst.
Ja. Subjektiv, also alles, was so im Personalbeweis, das muss ich auch nochmal erklären. Also Zeugenaussagen, ne, letztendlich. Ne? Also gibt es nochmal Zeugen? Gibt es Zeugen, die sich anbieten, dass man die über die Jahre nochmal vernimmt? Ne? Mhm. Also ich meine, bei den meisten Fällen ist das ja wirklich schon Jahrzehnte teilweise her. Vielleicht hat sich die Haltung ein bisschen verändert, ne? Irgendwie zu dem Fall. Ne? Vielleicht möchte man jetzt mal ein reines Gewissen sich schaffen oder so, ne? Und dann ist man doch bereit oder bereiter wie vor 20 Jahren über das Geschehene zu sprechen, ne? Mhm. Vielleicht warten manche Zeugen nur darauf, dass wir sie ansprechen, dass sie endlich so mal die Last loslassen können und so, ne? Also darum geht's, also will ich dann auch im subjektiven Bereich, im Personalbeweis so mal Zeugen zu erkennen, die man noch mal angeht, die man befragt, noch mal vernimmt, ne? Irgendwie über die Öffentlichkeit versuchen dass man noch mal Zeugen, dass Zeugen sich melden, die halt doch eine Erinnerung haben oder die sagen, boah, ich möchte mich jetzt doch mal wirklich dazu äußern, weil das liegt mir schon so lange auf dem Herzen, dass ich jetzt da was so sage. Das ist das eine. Dann das andere ist natürlich nochmal Sachbeweis. Also was eine richtige Fundgrube ist, ich glaube, da braucht man auch keinen Hehl drum machen, ist das sind die Leichenfolien. Das ist wirklich eine Fundgrube, die hat sich jetzt im Laufe der Jahre so entwickelt. Als man die Leichenfolien damals genommen hat, hat man das mit einer anderen Zielrichtung gemacht. Also damals ging es um Faserspuren.
Erklär doch mal Leichenfolie für die Leute, die es nicht wissen. Was genau meinst du damit?
Leichenfolien, wenn jetzt eine Leiche dort liegt, dann ist das heute auch noch Standard, wenn wir einen Tatort aufnehmen, dass die Leiche abgeklebt wird mit Folien. Also das sind so letztendlich wie so eine Rolle, ne, die man abschneidet und dann klebt man quasi Sektor für Sektor den engeren Bereich der Leiche ab, um letztendlich Faserspuren zu sichern. Also früher hat man es wegen den Faserspuren gemacht, heute eigentlich mehr wegen DNA. Und okay. Das war damals Standard, ja. Im Zuge der Kommerzialisierung, weiß ich nicht, Globalisierung, jetzt muss ich ein bisschen ausholen, hat sich halt der Bereich der Faserspuren nach meiner Meinung schon ein bisschen verändert. Ne? Früher hat man irgendwie noch so einen individuell getragenen Wollstrickpulli gehabt, der halt fast einzigartig war. Mhm. Heute ist es mehr so Massenproduktion. Ne? Und jetzt da wirklich diesen individuellen Touch bei der Faserspur jetzt noch rauszuarbeiten, ist schon schwierig. Also ich weiß nicht, wahrscheinlich auch. Also damals war wirklich, vor 20 Jahren war die Faserspur super wichtig, ja, weil man da auch irgendwie noch einen höheren Beweiswert hatte als heute. Aber wie gesagt, mit der Massenproduktion ist es ein bisschen, nach meinem Empfinden, so ein bisschen schwieriger geworden oder schlechter geworden vom Beweiswert her. Und diese Folien, die sind halt, die liegen dann, also die wurden genommen, die wurden teilweise nie richtig beackert. Man hat die einfach so standardmäßig genommen. Also die waren mal jungfräulich, ne? Keiner hat sich die näher angeschaut. Auch im Faserspurenbereich wurden die nie richtig beackert. Mhm. Aus unterschiedlichsten Gründen, warum auch immer, das kann ich jetzt noch nicht einschätzen. Und das ist halt für uns eine Fundgrube, weil wir damit halt ein Picking-Verfahren durchführen können. Also man kann heutzutage, das bieten viele Institute auch an, auch das LKA, man kann quasi aus den Folien die einzelnen Hautschuppen des Täters rauspicken. Und man kann, da gibt es noch unterschiedliche Methoden, ne? Man kann dann auch diese Hautschuppen sichtbarer machen und so weiter und so fort. Ich will da gar nicht zu weit ausholen, aber man pickt quasi auf der Folie die Hautschuppen raus und kann dadurch ein DNA-Profil herstellen. Ah, okay. Und es ist jetzt gar nicht so, dass man sagt, mein Gott, das hört sich ja total kompliziert an, ist ja wahrscheinlich super unwahrscheinlich, dass man da irgendwie zum Erfolg kommt, aber das ist teilweise wirklich super. Ne? Also wir haben da in vielen Bereichen, wenn ich jetzt mal den Fall MK Cindy anspreche, ja, der ist ja schon auch...
Cindy Koch.
Cindy Koch, genau, ein Tötungsdelikt aus Oberhausen zum Nachteil von der Cindy Koch. Da war es auch so, dass ich da quasi bei der Rechtsmedizin, nämlich in München, dieses Picking-Verfahren habe durchführen lassen. Und da konnte man wirklich auch nochmal die Täter-DNA finden. Und man konnte halt einfach nochmal so, also mehrere DNA-Profile da feststellen, die aber auch in heutigen Standard, also heutiger Standard, damals war es so bei der DNA, man hatte 5 Merkmale, ne? Alter Standard. Heute hat sich das alles weiterentwickelt. Ne? Heute geht man in viel, viel feiner, viel mehr Merkmale, womit man auch dann noch weitere Maßnahmen machen kann, wie zum Beispiel eine Phänotypisierung. Ne? Also man kann feststellen, was der Täter für eine Hautfarbe, Augenfarbe, Haarfarbe damals zum damaligen Zeitpunkt oder in seinen Genen hat, ne? Auch das chronologische Alter, wie alt war der Täter zur Tatzeit, ne? Und so. Man kann auch abgleichen, viel besser abgleichen. Also es gibt ja, sag mal, die DAD, die DNA-Analyse-Datei, ne? Da stellt man eine DNA rein und schaut in der Datenbank, gibt es dazu einen Treffer. Und diese DNA, diese Datenbank, die geht halt über die Prüm-Staaten. Also es gibt da Verband von mehreren Staaten, das sind alle Staaten, überwiegend alle Staaten, die in der EU sind. Ja. Und da wird international abgeglichen, ob ich diese DNA, ob irgendjemand diese DNA in seiner Datenbank hat. Und dadurch versuchen wir halt die Fälle zu lösen. Ne? Ja, super. Also unter anderem, ne? Also im Sachbeweis. Aber da gibt es noch, da könnte ich jetzt stundenlang drüber philosophieren, also weil es da wirklich super viele Möglichkeiten gibt. Aber der Sachbeweis ist vor allen Dingen der Bereich, der uns wirklich sehr am meisten interessiert. Ne?
So ist vor allem auch viel technischer Fortschritt, der euch da einfach unter die Arme greift, der es einfach auch wirklich sinnvoll macht, diese Fälle sich nochmal anzugucken und da einfach auch nochmal Stunden und Zeit reinzustecken.
Genau.
Schön zu wissen auf jeden Fall. Wie viele Leute seid ihr denn jetzt? Um nochmal auf die Ermittlungskommission zurückzukommen. Wie viele Leute seid ihr? Wie viele Fälle habt ihr, um mal so eine Dimension zu bekommen, was ihr da genau macht?
Genau, also wir haben seit dem November, helft mir ganz kurz,
15. November.
15. November konnten wir die Ermittlungsgruppe einrichten. Wir sind, also ich bin der Leiter, wir haben noch dazu 2 Sachbearbeiter aus dem KK11, Einmal meine Vertreterin und einmal ja für einen Wissenstransfer auch eine jüngere Kollegin, die quasi auch so ein bisschen Wissen abschöpfen soll. Und die ist damit bei. Und wir haben 3 Regierungsbeschäftigte einstellen können. Also alles Kollegen, die auch irgendwo in dem Bereich gearbeitet haben, Tötungsdelikte und so weiter und so fort. Und die konnten wir jetzt für ein Jahr einstellen als Regierungsbeschäftigte.
Ja, super interessant. Unter anderem dann halt auch die Rentner-Cops dann da mit bei. Ne? Mhm. Wie viele Fälle bearbeitet ihr denn dann da?
Genau, also wir haben 56 offene Fälle sozusagen. Also die Zahlen wurden durch das LKA angeliefert. Ne? Wobei diese 56, die Zahl ist dynamisch. Ich hatte ja gerade schon gesagt, das ist bei uns so ein bisschen, das entwickelt sich auch so ein bisschen Prozess. Ne? Es gibt manche Fälle, die hatten wir so nicht auf dem Radar. Die kommen aber dann doch dazu, weil die in der Erinnerung von älteren Kollegen dann doch irgendwie nicht geklärt waren, obwohl sie vielleicht im System falsch erfasst wurden und so weiter und so fort. Auch die Justiz, die gibt uns Fälle, die bei uns gar nicht so, die dem LKA gar nicht auf dem Schirm waren. Also das ist teilweise wirklich schwierig, also die ganzen Zahlen zu erfassen, weil das natürlich alles, wir reden ja hier von Fällen, die bis ins Jahr 1970 reinreichen. Ne? Und da ist halt wirklich, ist echt eine Mammutaufgabe, da wirklich valide Zahlen zu liefern. Die offenen Fälle, wir haben da unterschiedliche Phasen. Vielleicht kann ich das auch noch mal ganz kurz erklären. Ja, klar, auf jeden Fall. Wir haben die erste Phase, das sind so die aktuellsten Fälle. 1990 bis 2015. 1990 bis 2015. Dann gibt es noch eine Phase, die zweite Phase, das sind Fälle 1970 bis 1990. Dann zählt aber auch zu der Ermittlungsgruppe, zählen auch Langzeitvermisste. Ne, da haben wir auch so um die 20 Fälle, das sind Fälle, wo wir nicht genau wissen, was der Hintergrund des Verschwindens, ne, ist das möglicherweise auch ein Tötungsdelikt. Mhm. Das ist jetzt auch unsere Aufgabe, das ein bisschen zu prüfen. Ne? Und dann haben wir selber aber noch eine dritte Phase aufgemacht, nämlich 2015 bis aktuell, weil diese Fälle, die jetzt in diesem Zeitraum der 10 Jahre nicht geklärt wurden, sind ja dann auch in 5 Jahren sind jetzt schon fast ein Cold Case, sodass wir quasi da auch ein bisschen vorarbeiten.
Ja, also da ordentlich Arbeit vor der Brust. Dann nochmal vielen Dank, dass ihr überhaupt erstmal hier seid und euch die Zeit dafür nehmt, das darzustellen. Wir werden jetzt auch im Podcast hier weitere Fälle besprechen. Für heute sind wir jetzt erstmal am Ende und werden als nächstes dann uns die Annette Lindemann angucken, den Fall, der jetzt ja quasi so der erste sein soll, den wir dann jetzt hier mal genauer betrachten werden in dem Podcast. Auf jeden Fall super interessant. Vielen Dank euch nochmal. Und ich hoffe auch, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Spaß hatten an der Folge, Neugierde geschaffen wurde für die weiteren Folgen, die kommen werden. Und wir vielleicht durch das Aufrollen der Cold Cases auch 1-2 Hinweise generieren können, die euch dann wiederum bei eurer Arbeit helfen. Vielen Dank.
Wir haben Sie da. Gerne.